Ich möchte zum Anfang nochmal beten. Herr, ich preise dich jetzt für die gute Zeit, die wir hier haben. Danke, dass wir von dir hören und dass du das, was ich sage, wirklich lebendig machst. Dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte durch mich sind. Und ich preise dich dafür, dass du uns einfach veränderst, weil du uns wirklich nicht so lässt, wie wir sind. Ich preise dich dafür. Du bist so gut. Amen. Wir beschäftigen uns heute mit den nächsten drei Kapiteln des Buches Vom Knecht zum Kind. Zuerst habe ich gedacht, vom Knecht, naja, das hat mit mir nichts zu tun. Aber ich habe doch Tendenzen gesehen bei mir, die mich ja zum Nachdenken, zum Überdenken gebracht haben. Und es ist wirklich ein gutes Buch. Also wenn unser Bücherladen wieder auf hat, das wäre eine gute Lektüre. Und ich muss auch sagen, wir haben Kapitel aufbekommen, die wir bepredigen sollen. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, den wir beleuchten. Und das sind viel mehr Dinge, sind ganz anschauliche Beispiele von diesem Jack Frost drin, der Seemann war. Und der hat wirklich ganz tolle Erlebnisse da drin geschrieben, die ich nicht als meine Erlebnisse weitergeben kann. Deswegen ist es wirklich ein gutes Buch, also eine gute Lektüre mal zum Lesen. Das letzte Mal haben wir gehört, dass Gott unser liebevoller Vater ist. Und auch wenn wir Tendenzen eines verwaisten Herzens haben, gibt es einen sicheren Ort, ein sicheres Zuhause bei unserem Vater, einen Ort, wo wir uns hinflüchten können, wo wir wirklich zu Hause sein können. Nicht so sehr durch das, was wir geleistet haben, weil darauf kommt es überhaupt nicht an, sondern weil wir ein Sohn und eine Tochter sind. An dem Ort müssen wir uns nicht länger abmühen und wir können dort wirklich zur Ruhe kommen. Heute geht es in den nächsten Kapiteln um die Themen, wessen Mission verfolgst du, ohne Sohnschaft kein Erbe und das Erbe empfangen. Kapitel 3, wessen Mission verfolgst du? Mission kann auch mit Auftrag übersetzt werden. Wir sind alle, bewusst oder unbewusst, in irgendeiner Mission unterwegs. Und entweder, es gibt wirklich nur zwei Möglichkeiten, entweder bist du im Auftrag Gottes unterwegs oder im Gegenspieler, dem Satan. Wenn wir unser eigenes Ding machen, wenn wir unsere eigene Mission verfolgen, dienen wir eigentlich in Wirklichkeit nur Satan und ja, das wollen wir ja nicht. Denn alles, was uns davon abhält, der Mission des Vaters zu folgen, fördert die Pläne Satans. Und deswegen unterstelle dich der Mission des Vaters. Unser Problem besteht darin, dass wir uns oft nicht als Söhne und Töchter sehen, sondern uns vielmehr als geistliche Weise fühlen. Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt es so aus. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil genommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Gott behandelt uns als Söhne und Töchter. Und Gottes Beziehung zu uns ist nicht vergleichbar mit der Beziehung wie zu einem Untergebenen oder zu einem Freund, sondern es sollte wirklich eine total innige Beziehung wie zu einem Kind sein, zu einem geliebten Kind. Ein ganz wichtiger Teil der Vater-Kind-Beziehung ist die Erziehung. Wie geht es dir beim Annehmen von Zurechtweisung, wenn dein Ehepartner mal kommt und dich zur Seite nimmt und sagt, ich habe da Dinge bei dir gesehen, die sind nicht in Ordnung und da müsste man mal drüber reden. Oder wenn dein Zellleiter dich anspricht oder dein Chef. Was ist es für ein Gefühl, wenn dich jemand zur Seite nimmt und so ehrlich mit dir ist und dich daraufhin anspricht? Sagst du, okay, ich will mehr davon hören. Komm, erzähl, was ist dir aufgefallen? Oder sagst du einfach, das geht mir dermaßen gegen den Strich und du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Die Unfähigkeit, Korrektur anzunehmen, könnte sein, dass da Tendenzen eines verwaisten Herzens sind. Jemand mit einer weisen Gesinnung lebt in Unabhängigkeit und lässt keine Belehrung und keine Korrektur zu. Erwachsene Söhne und Töchter Die nehmen aber Korrektur an, weil sie wissen, ja, dass sie wirklich zur Reife beitragen und zum Wachstum. Was ist die Mission des Vaters? Um die Mission des Vaters erfolgreich auszuführen, sind zwei Dinge in der richtigen Reihenfolge wichtig. Nummer 1 ist das Gebot der Liebe und Nummer 2 ist der Missionsbefehl. Viele Gläubige, und ich glaube, wir auch, wir haben immer gedacht, dass der Missionsbefehl das Grundlegende ist, das Wichtigste, was das Christentum eigentlich ausmachen sollte. Es handelt sich dabei um den bekannten Auftrag Jesu, den er seinen Nachfolgern 40 Tage nach seiner Auferstehung und unmittelbar vor seiner Himmelfahrt gegeben hat. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So wichtig der Missionsbefehl wirklich auch ist, wird er doch sehr oft in dem Maße überbetont, dass eine andere und ich glaube wirklich wichtigere Mission vergessen wird, vernachlässigt oder vergessen wird. Und das ist das Gebot der Liebe. Ich glaube, wir sollten da echt mal einen Schalter umlegen und wirklich mal darüber nachdenken. Eines Tages fragte ein religiöser Anführer Jesus, welches das größte und wichtigste Gebot des Gesetzes sei. Und jetzt hört zu. Er, Jesus, aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also, sagte Jesus damit, wenn du danach trachtest, Gottes Liebe zu kennen und andere damit bekannt zu machen, bist du von allen anderen Verpflichtungen und im Wort Gottes freigestellt. In Römer 13, Vers 8 lesen wir, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Die Liebe sollte die Inspiration und Antriebskraft für alles sein, was wir tun, einschließlich des Missionsbefehls. Das nimmt sich ja nichts weg. Jesus ließ hinsichtlich der Priorität der Liebe keinen Zweifel. So gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch andere lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich glaube, deswegen ist die Gemeinde noch nicht revolutioniert, weil einfach diese Liebe Jesu einfach noch nicht wirklich bei uns so sichtbar ist, dass die Leute das sehen. Paulus ging sogar so weit zu behaupten, dass alles, was wir ohne Liebe tun, wertlos ist. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong und eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Genau. Woran erkennt man, dass jemand Gott wirklich kennt und liebt? Wenn er gut predigen kann, wenn er weiß, wie man am Tisch sitzt, wenn man weiß, wie er predigt, wenn er weiß, wie man sich hier in der Gemeinde gut verkauft, wenn er Glauben hat, der Berge versetzen kann, wenn er jemanden die Hände auflegt und da passiert wirklich etwas und die Leute sind geheilt? Nein. Nein. Man erkennt jemanden, der Gott liebt, an seinem Lebensstil, an seiner Liebe, an seiner Barmherzigkeit und auch dann, wenn man ihn nicht sieht, hinter verschlossenen Türen, wie er denkt, wie er fühlt. Ich glaube, das macht das aus. Was ist der Schlüssel, damit die Welt die Liebe Gottes kennenlernen kann? Ich und du, wir. Die Wurzel eines verwaisten Herzens. Wir alle haben an irgendeinem Punkt mit Formen eines verwaisten Herzens zu tun. Jeder. Es spielt keine Rolle, ob du in einem guten Elternhaus aufgewachsen bist oder in einem schlechten. Darum geht's nicht. Das hat nichts mit einem verwaisten Herzen zu tun. Selbst wenn du ein Zuhause hattest, wo du angenommen gewesen bist, wo dein Vater dich wirklich wertgeschätzt hat, wo er dich angenommen hat, wo er dich wirklich geliebt hast, kann es sein, dass du, oder wird es sein, dass du mit einem verwaisten Herz zu tun hast, wenigstens in Teilen. Selbst wenn du ein gutes Zuhause gehabt hast, wird es dir passieren. Nehmen wir das Beispiel des verlorenen Sohnes und seines älteren Bruders aus Lukas 15. Obwohl sie wirklich beide einen liebevollen, ehrlichen Vater hatten, hatten sie beide ein verwaistes Herz. Der Ältere war zornig auf seinen Vater und betrachtete ihn als jemanden, dem man gehorchen musste. Und der Jüngere, der hat gedacht, naja, mein Vater hat genug Kohle, das tut mir gut, das kann er mir ruhig geben. Aber keiner der beiden Söhne hatte wirklich eine wirkliche Beziehung, eine vertraute Beziehung zu seinem Vater. Der Jüngere musste erst von zu Hause weggehen und bettelarm werden, ehe er zur Besinnung kam und dann wieder zurückkam und dann wirklich seine Sohnschaft angenommen hat. In der Bibel steht aber nichts, was mit dem Älteren passiert ist. Ob er sich nochmal verändert hat, ob er wirklich eine Beziehung zu seinem Vater aufgebaut hat oder ob er da geblieben ist, aber seinen Vater wirklich nie wirklich kennengelernt hat. Weil wir alle mit einem verwaisten Herzen geboren wurden, verfolgen wir von Geburt an unseren eigenen und unser eigenes Ding, unsere eigenen Aufgaben oder Auftrag, unseren eigenen Auftrag, ja. Denke einmal darüber nach. Will ein Zweijähriger den Anordnungen seines Vaters nachkommen oder seinen eigenen? Könnt ihr mal die Eues fragen. Wie sieht es bei einem 12- oder 18-Jährigen aus? Unser Problem mit dem verwaisten Herzen lässt sich bis ganz an den Anfang im Garten Eden zurückverfolgen, wo Adam und Eva von Luzifer getäuscht wurde. Ich weiß nicht, ob euch schon mal mit Luzifer so ein bisschen auseinandergesetzt hat, aber Luzifer war ein Wesen ursprünglich von so unbeschreiblicher Schönheit und Pracht. Luzifer war umgeben von der Herrlichkeit und der Liebe des Vaters. Nachzulesen in Hesekiel 28. Du hast in Eden gewohnt, dem Garten Gottes. Du warst mit allem nur denkbaren Edelsteinen geschmückt. Sarder, Topaz, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit und Smaragd, in Gold gefasst und gebettet. Sie wurden dir am Tag deiner Erschaffung geschenkt. Du warst ein glänzender Engelwächter. Du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. Du warst untadelig in deinem Verhalten und von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis zu dem Tag, als Unrecht an dir entdeckt wurde. Luzifer war nicht nur ständig in der Gegenwart Gottes gewesen, sondern er war auch Lobpreisleiter am Himmel gewesen. Doch das reichte ihm nicht. Er wollte mehr und er war gierig geworden, um mehr zu bekommen. Und was ist passiert? Er hat schließlich alles verloren. Jesaja beschreibt sein Verhängnis anschaulich. Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens. Du wurdest je auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Aber du wirst ins Totenreich hinabgestoßen, in das entfernteste Schlammloch. Das wird das sein, was passiert. Dieses kraftvolle und prophetische Bild von Luzifer, von Satan, offenbart auch seine Tätigkeitsbeschreibung. Er ist Völkerbezwinger und er wird die Nationen unterdrücken und schwächen. Wie macht er das? Er fängt ganz klein an, indem er uns einen Waisengeist gibt. Und er denkt, dass er uns dahin manipulieren kann, wie ein Weiser zu denken. Gott ist Liebe und im Reich der Himmel geht es um die vollkommene Liebe, um die Freude und Frieden, ohne Furcht, ohne Unsicherheit und ohne Sorgen. Anfangs wohnte Luzifer dort und befand sich unaufhörlich in Gottes vollkommener Liebe. Aber an irgendeinem Punkt hat sich in Luzifer irgendwas gerührt. Irgendwie war er mit irgendwas nicht einverstanden. Und dann hat er sich gewünscht, nicht mehr länger Gottes Mission unterstellt zu sein, sondern er wollte sein eigenes Ding machen. Daraufhin verlor Luzifer das Vorrecht, im Haus Gottes zu sein, wo eigentlich wirklich bedingungslose Liebe und Annahme war. Luzifer wurde zur ultimativen geistlichen Weise und er wurde von seinem Zuhause getrennt. Und weil Adam und Eva seiner verwaisten Denkweise glaubten, empfingen sie, wie auch wir, Teil des Gesamtpaketes, sein Waisenherz. Eva wurde getäuscht, aber Adam sündigte bewusst. Paulus machte diese Unterscheidung, denn er schreibt, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Also Adam entschied sich bewusst, willentlich für die Sünde, während Eva durch die Denkweise einer Weisen getäuscht wurde. Das Gebot des Vaters lautete, esst nicht die Frucht vom Baum in der Mitte des Gartens. Adam und Evas Wunsch aber war, wenn wir das auf unsere Art machen, werden wir Gott gleich, dann wird er uns mehr schätzen und uns mehr lieben. Erkennst du, wie eine Weisengesinnung die ganze Sache verdrehen kann? Oberflächlich betrachtet mag das vollkommen logisch und sinnvoll sein, doch es wird nie zu dem gewünschten Ergebnis führen. Anstatt uns näher zu Gott zu bringen, bringt uns dieses Denken einfach nur weg von ihm. Und es hindert uns daran, uns ihm zu nahen. Adam und Eva wollten eigentlich Gott gefallen, sie wollten ihm gleich sein. Und sie wollten einen Platz in seinem Herzen und dachten, sie könnten das durch ihre menschlichen Anstrengungen tun. Stattdessen führte aber ihr eigener Weg sehr weit weg von ihm. Und ihr kennt die Geschichte, es gab kein Zurück mehr. Sie mussten ja den schönen Garten Eden verlassen. Es änderte sich plötzlich ganz viel. Und als sie die Erkenntnis hatten und Gott kam in den Garten und als sie ihn hörten, da haben sie sich versteckt. Siehst du, wie schnell sich die Beziehung unter einem weisen Geist verändern? Kaum hatte Gott Adam mit seiner Sünde konfrontiert, verwies Adam auf seine Frau. Gott fragte, hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen? Und da sagte Adam, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Anstatt seine Frau vor der Denkweise einer Weisen zu beschützen, beschuldigte er sie. Superman, oder? Das Vertrauen und die Vertrautheit zwischen ihnen war dahin. Weil das verwaiste Herz so hartnäckig sein kann, ist aufrichtiges Vertrauen auch heute noch so wichtig. Man muss es in einer Beziehung entwickeln und erhalten. Wenn das Vertrauen weg ist, öffnet es Schuldgefühlen und Scham Tür und Tor. Doch weil Gott Adam und Eva trotzdem liebte, hat er sie nicht einfach so gelassen, sondern er hat ein Tier genommen, hat es getötet und hat das Fell genommen, um sie zu bedecken. Das ist unser Vater. Selbst wenn wir Mist machen, kümmert er sich noch darum. Geister im Konflikt. Wie in allen Zeiten der Menschheitsgeschichte befinden sich auch heute zwei Geister im ständigen Kampf um unser Herz. Der erste ist der Geist der Sohnschaft. Wir können ihn auch den Geist Isaaks nennen, der Abrahams Erbe und der Sohn der Verheißung war. Diese Menschen sind hinsichtlich ihrer Bestimmung sicher und geborgen. Und zweitens der Waisengeist, der die Menschen dazu bringt, so zu leben, als hätten sie kein Zuhause, als hätten sie keinen Vater, als hätten sie niemanden. Wir können ihn auch den Geist Ismaels nennen. Ismael war Abrahams leiblicher Sohn, der von Hagar, der Magd seiner Frau, Sarah zur Welt gebracht wurde. Ist auch wieder so ein Ding. Musste die Sarah doch ein bisschen selber Initiative ergreifen, weil sie gedacht haben, bei mir passiert nichts, also schicke ich mal die Magd. Und was da rausgekommen ist, Ismael hatte aber keinen Anteil an dem Erbe, das Isaak verheißen war. Und Isaak wuchs gesegnet auf und lebte mit dem Wissen um sein Erbe, während Ismael mit seiner Mutter weggeschickt wurde. Über Ismael heißt es, dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Und guckt euch die Nachrichten an, es ist heute noch so. Die Geschichte bestätigt dies. Seither leben sie fast ständig im Konflikt mit den Nachkommen Isaaks, dem Volk Israel. Der Waisengeist lässt sich beschreiben als unabhängig, feindlich, streitsüchtig, ohne ein Gefühl von Heimat, Zugehörigkeit oder Sohnschaft. Der Waisengeist kämpft heute immer noch darum, die zu kontrollieren und die zu beherrschen, die den Geist der Sohnschaft besitzen. Obwohl die Araber, die Nachkommen Ismaels, 50 Mal so viel Land haben wie die Juden, kämpfen sie immer noch darum, das bisschen Land, was die Juden haben, auch noch einzunehmen. Der Waisengeist führt überall auf dieser Erde einen umfassenden Krieg gegen die Sohnschaft. Dieser Krieg findet aber nicht nur außen statt, sondern der findet auch hier statt, in der Gemeinde. Der Krieg findet in unserem Beruf, auf unseren Arbeitsstätten statt, in unseren Familien. Er ist in unseren Herzen und auch in unseren Gedanken. Der Waisengeist hat die Kontrolle über das System dieser Welt erlangt. Und weil die Menschen sich ihrer eigenen Mission verschrieben haben, weil sie ihr eigenes Ding machen wollen, statt sich der Mission des Vaters zu unterstellen. Die Waisengesinnung ist eine Herzenshaltung und eine wirkliche Gedankenfestung und stellt für uns alle eine Versuchung dar. Wenn du eine Waisengesinnung hast, hast du das Gefühl, irgendwie nicht richtig dazuzugehören. Liebe, Wertschätzung, Ehre und Annahme kennst du nicht. Du glaubst, du müsstest irgendwie in irgendeinem Schema richtig handeln, du musst das und das sagen, du musst so und so angezogen sein, du musst irgendetwas tun, um wirklich richtig geliebt zu werden. Und um angenommen zu sein, ganz wichtig. Du hast irgendwie stets das Gefühl, dass du irgendetwas noch in Ordnung zu bringen hast. Und dann wirst du wertgeschätzt, dann wirst du angenommen. Aber wenn du ein wirklich angenommenes Kind bist und wenn du deinen Vater im Himmel kennst und wenn du dich nur aus diesem einen Grund wertvoll schätzt, dass du ein Gottesgeschöpf bist, geliebt, geschätzt, geehrt und angenommen. Du musst niemandem etwas beweisen. Denke daran, du kannst ein verwaistes Herz nur loswerden, wenn du weißt, dass du einen dich liebenden Vater im Himmel hast. Und selbst dann muss man sich noch ganz bewusst dafür entscheiden, die Sohnschaft anzunehmen. Und das ist keine einmalige Entscheidung. Das musst du immer wieder, du musst dich immer wieder dazu entscheiden, weil eine Waisengesinnung nicht so einfach verschwindet. Sie kommt oft zurück und sie versucht erneut, uns zu beeinflussen. Wähle die Mission des Vaters. Gottes Zuhause steht immer für uns offen. Es ist der Ort, wo wir hinkommen können, wo wir bedingungslos geliebt sind, wo wir angenommen sind, egal was wir gemacht haben. Er steht einfach nur da und er wartet auf dich. Wir können uns bei ihm von unserem ständigen Mühen wirklich ausruhen. In Christus haben wir die Erlösung, uns wurde vergeben und wir sind geliebt. Aber dennoch können wir immer noch unseren eigenen Weg machen. Wir müssen uns entscheiden, uns der Mission des Vaters unterzuordnen. Und dann werden wir in unserer Beziehung zu ihm auch wirkliche tiefe Vertrautheit bekommen, nach der wir uns wahrscheinlich immer schon gesehnt haben. Wir müssen uns nicht wundern, dass die Gemeinde heutzutage die Welt noch nicht so auf den Kopf gestellt hat, wenn die Liebe fehlt. Ich glaube, die Liebe ist wirklich der Schlüssel. Wessen Mission verfolgen wir, wenn wir uns mehr Gedanken über unseren Dienst machen als über die Bedürfnisse unserer Familie? Der Plan Satan besteht darin, die Nation zu schwächen, und das versucht er, indem er zunächst die Familie schwächt. Wenn unsere Familie das Gefühl hat, keinen Platz in unserem Herzen zu haben, werden sie ebenfalls zu geistlichen Weisen. Es ist an der Zeit, diesen Kreislauf zu durchbrechen, Leute. Wie sah Jesus seine Mission? Er hatte nur eine Mission. Die Mission, die sein Vater ihm gab. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Johannes 5, Vers 19. Jesus blieb der Mission des Vaters absolut treu, hundertprozentig. Am Abend vor seiner Kreuzigung betete er: Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Als Christen sind wir Erben all dessen, was wir in Christus sehen. Das Ziel unseres Lebens sollte sein, Jesus gleich zu sein. Worauf konzentrierte sich Jesus in seinem Leben? Sohn zu sein und den Vater in seiner Liebe zu offenbaren. Seine Liebe zu zeigen, damit die geistlichen Waisenkinder dieser Welt Söhne und Töchter werden konnten. Das ist genau das, was die Erika heute Morgen gesagt hat. Aus dem Sandkasten raus und wirklich, ja, die Waisenkinder dieser Welt zu Söhne und Töchter machen. Auf wen wir unser Leben ausrichten, wird darüber bestimmen, zu was für einem Menschen wir werden. In Johannes 17, Vers 22 steht: Nur kurze Zeit später betete Jesus in dem eben erwähnten Gebet für alle seine Nachfolger: Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Deshalb hat uns Jesus geboten, einander zu lieben, als Zeugnis für die Welt. Das ist die Mission des Vaters. Die ganze Welt soll seine Liebe durch die Liebe erfahren, die in uns, durch uns fließt, und die wir von ihm empfangene Liebe an den Nächsten weitergeben. Und ich denke, das ist Handlungsbedarf. Das ist die Mission unseres Lebens. Dazu wurden wir geschaffen, die Liebe weiterzugeben. Jede Phase unseres Seins wurde geschaffen, um Liebe zu empfangen und diese weiterzugeben. Kapitel 4: Ohne Sohnschaft kein Erbe. Wir alle suchen in den Stürmen des Lebens einen sicheren Hafen und doch finden offenbar viele nicht den Weg nach Hause. Durch die Lebensumstände oder durch die eigenen Sünden. Wenn unsere Sicht getrübt ist, wird es schwierig, die Stimme Gottes zu hören. Wir leiden unter den Konsequenzen von Entscheidungen, die wir einmal getroffen haben, weil wir dachten, etwas Besseres im Leben gefunden zu haben. Und dabei sind wir wohl in die Falle des Feindes getappt. Es gibt einen sicheren Hafen, der schon auf uns wartet. Und wir können wieder nach Hause kommen. Gottes Liebe streckt sich nach uns aus, um uns an diesen Ort der Sicherheit und der Geborgenheit zu bringen. Und ich glaube, das ist das, wonach die Welt sucht. Doch dieser sichere Hafen ist für die Söhne und Töchter reserviert und nicht für geistliche Weisen. Ein Leben in Frieden, Ruhe, Fruchtbarkeit und in der Gegenwart des Vaters ist unser Erbe. Ich möchte jetzt mal einen Break machen. Und zwar möchte ich jetzt mit euch das Übergabegebet sprechen. Ungewöhnlich, aber ich denke mir, wir haben jetzt so viel gehört wie der Vater ist und dass er sich nach uns sehnt und dass er wartet, dass wir zu ihm kommen. Egal, was wir gemacht haben, egal, wo wir gerade stehen, er freut sich darum, dass wir jetzt zu ihm kommen können. Und ich würde euch bitten, dass ihr jetzt aufsteht. Ich spreche das Übergabegebet vor und ihr, wer es möchte, kann es mitsprechen. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich habe Fehler gemacht und bin ein Sünder. Und ich brauche deine Vergebung. Bitte vergib mir meine Schuld und werde Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Du bist gut. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. Es wird nach Ende der Predigt, werden zwei Leute hier drüben stehen, aber da erzähle ich euch gleich noch was dazu, zu denen ihr dann hingehen könnt und die dann nochmal mit euch beten, wer das möchte und wer es zum ersten Mal mitgesprochen hat. Kapitel 5, das Erbe ergreifen. In manchen Gemeinden wird heutzutage viel über das Ergreifen unseres Erbes gelehrt. Also, dass dir dein Erbe von Gott durch Christus rechtmäßig zusteht und du es nur ergreifen musst. Da ist etwas Wahres dran, doch ganz so einfach ist es nicht. Unser Erbe ergreifen und empfangen sind zwei unterschiedliche Dinge, die zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Das Lehren über das Erbe Christi ist wichtig. Doch wenn es betont wird, dass wir unser Erbe jetzt ergreifen sollen, dann kann das leicht irreführend und missverständlich sein. Wenn man ein Erbe mit der Gesinnung eines Waisenkindes nimmt, besteht die Gefahr, dass es wirklich schief geht. Welche vernünftigen Eltern würden einem 21-Jährigen, der drogenabhängig und alkoholsüchtig ist, ein Millionenerbe geben? Keiner? Also ich würde es nicht tun. Es wäre klüger, sie würden einen Treuhandfonds in einen Treuhandfonds einzahlen, damit es ausgezahlt wird, wenn das Kind einfach die nötige Reife hat, wenn es sich stabilisiert hat, wenn es auf dem ordentlichen Weg ist, um mit dem Erbe verantwortungsvoll umzugehen. Stimmt? Ein vorzeitiges Erbe wird letztendlich fast immer verschwendet. Also wir hatten in der Nachbarschaft jemanden, da ist der Vater gestorben und der hatte eine eigene Firma und das Kind war um die 18. Das erste, was die gemacht hat, sich ein richtig dickes, fettes Auto gekauft und das ganze Geld durchgebracht. Jetzt fährt sie wieder einen kleinen Suzuki. Also das Riesenauto ist weg. Es ist wieder alles auf einem normalen Level. Also wenn du halt noch unweise bist, mit dem Geld umzugehen, dann ist das Geld schneller weg, wie gedacht. Ein vorzeitiges Erbe wird letztendlich fast immer verschwendet. Wie war es bei dem verlorenen Sohn? Er nahm sein Erbe frühzeitig und verprasste ganz schnell sein ganzes Vermögen. Warum? Weil er charakterlich wahrscheinlich nicht reif genug war, um die Verantwortung für die Mission seines Vaters zu übernehmen. Ebenso kann es geschehen, dass wir den Segen Gottes für unsere eigenen Begierden verprassen, wenn wir darauf bestehen, unser Erbe sofort zu ergreifen, anstatt abzuwarten, bis wir die wirkliche nötige Reife haben. Hier sind einige Merkmale von Unreife. Beachte, inwieweit jedes Merkmal auch ein Kennzeichen eines verwaisten Herzens widerspiegelt. Wenn wir unreif sind, sind wir Sklaven von Umständen und Emotionen. Unsere Umstände bestimmen darüber, ob wir einen guten oder einen schlechten Tag haben. Ihr könnt jetzt schon mal so einordnen, ob ihr schon bereit seid, ein Erbe zu empfangen. Wenn wir unreif sind, sind wir ein Sklave des eigenen Ichs und streben danach, eigene Bedürfnisse auf Kosten anderer zu erfüllen. Wenn wir unreif sind, suchen wir Bequemlichkeit, Behaglichkeit, den geringsten Widerstand und alles, was uns Wertschätzung und Bestätigung verschafft. Wenn wir unreif sind, gehorchen wir aus Angst vor Verlust oder Strafe. Wenn wir unreif sind, schätzen wir Menschen nicht der Beziehung wegen, sondern aufgrund dessen, was die Menschen für uns tun können. Also benutzen und manipulieren wir, damit unsere Bedürfnisse gestillt werden. Wenn wir unreif sind, bestehen wir darauf, unseren eigenen Willen durchzusetzen. Wenn du nicht nach meinen Regeln spielst, gehe ich nach Hause. Wenn wir unreif sind, verfolgen wir unsere eigene Mission. Unsere Gedanken drehen sich ständig nur um uns selbst. Wenn wir unreif sind, sind wir gewinnorientiert. Welchen Nutzen ziehe ich daraus? Unsere Entscheidungen werden davon beeinflusst, was letztendlich für mich dabei herausspringt. Wenn wir unreif sind, sind wir selbstzentriert und selbstbezogen. Paulus sagt, dass wir als Christen Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Das hier verwendete Wort Kinder lautet im Griechischen Technon und bedeutet unreifes Kind. Wir sind also selbst als unreife Kinder Erben Gottes und Miterben Christi. Das bedeutet, dass die Fülle unser Erbe ist. Im Galater 4, alles gehört uns, aber das bedeutet nicht, dass wir alles auf der Stelle bekommen sollen. In Galater 4, Vers 1 bis 7 beschreibt Paulus, dass ein unmündiges Kind zwar Erbe von allem ist, schon Wilfried angeguckt, bin ich ganz durcheinander gekommen jetzt hier. Dass ein unmündiges Kind zwar Erbe von allem ist, jedoch erst an dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt voll darüber verfügen kann. Und bis dahin fühlt sich das Kind möglicherweise eher wie ein Knecht, wie ein Erbe. Zur Zeit des Paulus stand ein Sohn bis zum Alter von 12 Jahren unter der Autorität eines Vormundes. Habe ich auch noch nicht gehört. Dann wurde er weiter von seinem Vater ausgebildet. Und jetzt hört mal zu. Für die nächsten 18 Jahre, also bis zu seinem 30. Lebensjahr, arbeitet der Sohn als Lehrling bei seinem Vater und lernte von ihm alles über das Familienunternehmen oder sein Handwerk. Die angeworbenen Arbeiter bekamen regelmäßig ihren Lohn ausgezahlt, doch der Sohn erhielt während seiner Lehre oftmals überhaupt kein Gehalt. Die Teenies möchte ich mal sehen, die heute mit 29 noch nicht mal Geld kriegen. Warum? Ich glaube, auch da haben wir eine ganz falsche Denkweise, weil sein Vater die ganze Zeit versorgt haben und wirklich mit allem versorgt haben. Er lebte immer noch im Haus seines Vaters und stand unter der Autorität und der Fürsorge. Interessant, oder? Der Sohn musste warten, die Zeit der Lehre durchleiden, bis er hinsichtlich des Geschäftes seines Vaters über das nötige Wissen verfügte und verantwortungsvoll damit umgehen konnte. Und das war eine richtig lange Zeit, finde ich. Heute gehen wir 3 Jahre in die Lehre oder manche machen nur 2 Jahre. Gut, Meister musst du nochmal dranhängen, aber 18 Jahre. Als Sohn seines Vaters war das Erbe schon immer sein, aber zunächst musste er zeigen, dass er treu mit dem umging, was sein Vater ihm anvertraut hatte. Und wie war das bei Jesus? Bei Jesus war es genauso. In seiner Kindheit lernte Jesus seinen irdischen Eltern zu lieben, zu ehren, zu respektieren und ihnen zu gehorchen. Seine Ehrerbietung und Unterordnung seinen irdischen Vater gegenüber waren Teil seiner Lehre bei seinem himmlischen Vater und Teil dessen, sich der Mission des Vaters zu unterstellen. Jesus war seinen Eltern 30 Jahre lang untertan, obwohl sie nicht mal annähernd so viel geistliche Weitsicht hatten wie er. Er hat sich untergeordnet. Er arbeitete 18 Jahre in der Schreinerwerkstatt. Er lernte das Handwerk und half seinem Vater bei verschiedenen Projekten. damit auch die Familie versorgt werden konnte. Mit 30 Jahren war der vom Vater bestimmte Zeitpunkt gekommen und Jesus war bereit, die Bestätigung für seine Sohnschaft zu empfangen. Mit 30. Jesus ertrug eine Durststrecke in der Wüste. Zunächst erfuhr Jesus bei seiner Taufe, dass sein Vater seine Liebe und Gunst ihm gegenüber ausdrückte und dann wurde er für den Dienst freigesetzt. Die Bibelstelle kennt er: Dies ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Trockenperioden helfen uns herauszufinden, ob wir wirklich glauben, dass die Liebe des Vaters alles ist, was wir brauchen. Deshalb führt uns der Heilige Geist auch in eine Zeit der Dürre. In diesen Zeiten wird der Feind unerbittlich versuchen, uns unsere Gesinnung der Sohnschaft zu berauben, indem er uns mit der Denkweise eines Waisenkindes und mit vermeintlichen Sicherheiten lockt. Und genau diese Taktik wandte er auch bei Jesus an. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte: Nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot allein. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm: Ich will dir Macht über diese Länder und alle ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte: In der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte: Wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte: In der Schrift steht auch, ich fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Genauso wie er schon bei Adam und Eva getan hatte, versuchte Satan auch bei Jesus Zweifel hinsichtlich der Integrität Gottes und seinem Wort zu sehen. Satan begann damit, die Leidenschaft des Fleisches anzusprechen und lockte Jesus mit den Gedanken, sich auf seine eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Nach 40 Tagen des Fastens, 40 Tage, war Jesus hungrig. 40 Tage. Und deshalb schlug Satan ihm vor, er solle Steine in Brot verwandeln. Jesus antwortete darauf, dass es im Leben um mehr ginge als um Essen. Satans Taktik bestand darin, Jesus zu beschwatzen, den vom Vater empfangenen Auftrag aufzugeben, indem er ihm Wohlstand, Macht und Einfluss versprach, ohne etwas dafür tun zu müssen. Jesus musste sich lediglich Satans Absichten unterwerfen. Aber Jesus weigerte sich, er blieb standhaft. Und schließlich stellte Satan Jesus Sohnschaft in Frage. Er versuchte also, die Gesinnung einer Weise zu erzeugen und schlug eine Abkürzung vor, um dann zum Ziel zu gelangen. So versuchte er Jesus in der Weise, den einfachen Weg zu wählen, um den Applaus von den Menschen zu bekommen. Wenn er vom Dach des Tempels springen würde, würden die Engel ihn vor dem Tod bewahren und jeder würde anerkennen, dass er der Sohn Gottes war. Aber Jesus weigerte sich und sagte, dass es falsch sei, Gott zu versuchen. Jesus wurde dreimal versucht und er widerstand dreimal der Denkweise einer Weisen. Er hielt die ganze Zeit über an seiner Identität als Sohn fest und blieb hinsichtlich des Auftrags des Vaters absolut treu. Jesus bestand den Test der Sohnschaft und war bereit, für seinen Dienst freigesetzt zu werden. Er war bereit, sein Erbe zu empfangen. Jesus empfing sein Erbe, weil er bereit war, das mit Gehorsam einhergehende Leiden zu erdulden. In Lukas 4, Vers 14 heißt es, dass Jesus in der Kraft des Geistes aus der Wüste zurückkehrte und anfing, in den Synagogen zu lehren. Seine Zeit war gekommen und sein Dienst hatte angefangen. Als Jesus an einem Sabbat in der Synagoge in seiner Heimatstadt Nazareth sprach, beschrieb er seinen Dienst mit den Worten des Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Das ist die Gnade, das ist die Zeit der Gnade des Herrn. Es ist wichtig, dass wir in Jesu Leben die Entwicklung in puncto Sohnschaft und somit dem Antritt seines Erbes zu verstehen, weil unsere Entwicklung ebenso verläuft. Jesu Gesinnung der Sohnschaft ist das Idealbild für jeden Menschen, der je geboren wurde. Was immer wir in Jesus sehen, gehört auch uns, weil wir Miterben mit ihm sind. Er ging ans Kreuz, damit jeder von uns sein eigenes Kreuz tragen kann. Und seiner Selbstliebe kreuzigen. Fassen wir die Entwicklung in Jesu Leben noch einmal zusammen. Erstens, Jesus ordnete sich der Autorität seiner irdischen Eltern unter. 30 Jahre lang unterstellte er sich aus freien Stücken ihrer Mission. Zweitens, Jesus ordnete sich der geistlichen Autorität von jemandem unter, der geringer war als sich selbst. Zum Beispiel Johannes der Täufer. Drittens, das sollte ich vielleicht nochmal erklären, Johannes der Täufer hat ihn getauft, obwohl Jesus ja höher war. Und Johannes der Täufer wollte ihn eigentlich nicht taufen, aber er hat gesagt, es muss so sein. Also er hat sich unter die Autorität untergeordnet. Drittens, Gott der Vater bestätigte Jesus seine Sohnschaft nach seiner Taufe. Du bist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Viertens, Jesus durchlitt und bestand den Test in der Wüste. Der ausschlaggebend dafür war, ob er der Mission seines Vaters unterstellt sein würde oder nicht. In der Wüste konzentrierte sich Jesus weder auf den Feind noch auf seine eigene Autorität, sondern darauf, ein treuer Sohn zu sein. Fünftens, durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde Jesus für den Dienst und seine Berufung ausgerüstet und freigesetzt. Er fing an, in der Fülle des Erbes seines Vaters zu wandeln. Keiner von uns kann in seinem Leben oder Dienst Versuchungen beständig überwinden, wenn wir nicht wissen, wie sehr unser Vater uns liebt. Wessen Sohn bist du? Wessen Tochter bist du? Wessen Auftrag hast du dich untergeordnet? Wem unterstellst du dich und wen unterstützt du? Ich spreche hier nicht davon, unter missbräuchlicher Autorität zu leben, sondern es geht mir um die Herzenshaltung, um unsere Herzenshaltung. Bist du ein Sohn und eine Tochter oder plagst du dich immer noch mit einem verwaisten Herzen herum? Warte darauf, dein Erbe zu ergreifen. Denn wenn du es dir nimmst, bevor du gelernt hast, ein Sohn oder eine Tochter zu sein, wirst du es möglicherweise vergeuden. Ich möchte zusammenfassen. Überdenke deine Mission und ordne dich der Mission des Vaters unter. Ersetze das verwaiste Herz und nimm die Gesinnung der Sohnschaft an. Demütige dich unter elterliche und geistliche Autorität und lerne gehorsam durch die Dinge, die du erleidest. Erlaube deinem himmlischen Vater dir seine Liebe und deine Sohnschaft zu bestätigen. Zu seiner Zeit, zum richtigen Zeitpunkt, wird er dich in deine Bestimmung entlassen. Dann wirst du dein Erbe empfangen. Amen. Ich möchte jetzt nochmal fragen, Gab es jemand, der vorhin bei dem Übergabegebet, das zum ersten Mal aus freien Stücken und mit einer bewussten Entscheidung, ja, dieses Übergabegebet mitgesprochen hat? Der könnte mir das durch ein Handzeichen mal zeigen. Super. Wir haben hier jemanden und ich freue mich sehr und ich würde mal bitten, dass ihr mal kommt. Wir haben hier zwei liebevolle Mitarbeiter und ich würde sie bitten, dass sie mal mit denen mitgehen. Sie werden etwas geschenkt bekommen, werden mit ihnen beten und erstmal möchte ich sie begrüßen. Danke. Das war eine gute Entscheidung. Cool, hat sich alles gelohnt. Ja, super. Das war gut. So. Und ich übergebe jetzt an meinen Hoffmann.
Danke, Königin. Super. Ja, das Thema gibt doch mehr her, als man so vom ersten Augenblick, ich meine, es sind viele Seiten, das Buch, also, aber es liest sich sehr gut, gibt doch mehr her, als man sich das am Anfang so gedacht hat. Wo ich das Buch zum ersten Mal gesehen habe, denke ich, ach nee, will ich nicht. So, ihr kennt mich ja. Aber nichtsdestotrotz ist es doch sehr, sehr augenöffnend in sehr, sehr vielen Bereichen. Und was mich ganz besonders beschäftigt hat, jetzt auch gerade bei dem Thema, und wir hatten gestern auch schon mal zu Hause drüber gesprochen, ist so diese Wechselbeziehung so zum Missionsauftrag, den wir haben. Wir denken immer Mission des Vaters, unser Auftrag. Das ist halt genau das, hinzugehen, Jünger zu machen, Menschen zu gewinnen, zu erreichen und so weiter. Und das ist vollkommen richtig. Das ist genau unsere Aufgabe als Gemeinde. Das ist das, was wir tun sollen. Das ist einfach, hier dürften eigentlich keine leeren Stühle sein, weil so viele Menschen draußen sind, die Jesus nicht kennen. Und sie sollen Jesus kennenlernen. Aber, jetzt kommt das Aber, wir können so viel tun, wir können wirtschaften, wir können machen, wir können kämpfen, uns abmühen. Wenn wir nicht Sohn oder Tochter sind, dann kämpfen wir uns ab und rackern uns ab und sind am Ende niedergedrückt, niedergeschlagen, weil sie das aus eigener Kraft letztendlich heraustun und nicht diese Kraftquelle anzapfen, die unser Vater im Himmel hat. Und deshalb ist das so unwahrscheinlich wichtig, zuerst Sohn und Tochter zu werden, zuerst zu merken, hier, mein Vater im Himmel, der liebt mich, ich bin etwas und ob ich jetzt was tue oder ob ich nichts tue. Und selbst wenn ich einen Fehler mache, er liebt mich trotzdem. Ich kann mich in seine Arme fallen lassen, egal was ist. Egal, wo ich daneben gelegen habe, wo ich Dummheiten gemacht habe, wie auch immer. Mein Vater ist immer noch mein Vater. Er ist immer da. Und aus dieser Kraft heraus, aus dieser Geborgenheit heraus, kann ich hingehen und kann den Menschen was erzählen. Kann den Menschen was von einem liebenden Vater erzählen. Wenn ich keinen liebenden Vater erlebe oder habe, weil ich mich nicht so nah rantraue und weil ich mich da ein bisschen zurücknehme, was will ich den Menschen erzählen? Ich bin eine Waise und ich erzeuge wieder Waisen. Wir sollen aber Söhne machen, Jünger machen, Söhne machen, Töchter machen. Das ist unser Auftrag. Weil wenn wir das nicht sind, können wir kein Erbe empfangen. Können wir nicht aus all dem schöpfen, was unser Vater für uns hat zu seiner Zeit. Deshalb möchte ich euch ermutigen, überprüft euch. Überprüft euer Leben und überprüft vor allen Dingen eure Beziehung zu eurem himmlischen Vater. Ist er nur Gott oder ist er Vater? Wenn er nur Gott ist, lasst ihn Vater werden. Und dann werden wir Ergebnisse erzielen, nicht aus Leistung heraus, sondern aus der Liebe zum Vater und weil wir die Liebe des Vaters in uns Raum geben und so Menschen erreichen können. Und dann sind wir gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen. Eine wundervolle Woche für euch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.